Ja, in den noch nicht, brauchen wir noch nicht. In den beiden ersten Wochen vom Oktober haben wir uns begonnen mit dem Markus-Evangelium auseinanderzusetzen, und in diesen beiden Wochen haben wir hier eine Predigt gehabt zum Markus-Evangelium. Letzte Woche wurde diese Predigtreihe dann unterbrochen durch unser Jubiläumsgottesdienst. Wir haben 40 Jahre Bestehen unserer Gemeinde gefeiert und Hans Günther hat die Predigt gehalten. Und heute geht es jetzt wieder weiter mit unserer Predigtreihe durch das Markus-Evangelium. In der letzten Predigt, also vor 2 Wochen, ging es um die Aussendung der Jünger Jesu. Jesus rief Menschen dazu auf, ihm nachzufolgen. Und aus einer großen Gruppe von Nachfolgern wählte er dann 12 aus, in die er besonders investieren wollte. Und diese 12 Jünger Jesu, die haben dann teilgenommen, sozusagen an seiner Ausbildung zum Menschenfischer. 3 Jahre lang waren sie an Jesu Seite und haben von ihm sehr viel gelernt, dadurch, dass sie ihm zugeschaut haben, ihn beobachtet haben. Er war ihr Vorbild. Er lebte vor, was es heißt, ein Menschenfischer zu sein. Und nachdem die Jünger zugesehen hatten, sollten sie dann auch selbst aktiv werden. Jesus sendete sie aus, zu zweit, um das Gelernte anzuwenden. Sie sollten sich auf den Weg machen und zu den Gastgebern gehen, die offen sind für sie und für ihre Botschaft. Sie sollten Menschen auffordern, ihr Leben zu verändern. Sie sollten die Kranken heilen. Und Jesus gab ihnen auch einen Auftrag, und er hat auch uns diesen Auftrag gegeben. Er sagte, machet die Menschen zu meinen Jüngern. Darum soll es auch heute in dieser Predigt gehen, darum um das Thema Jünger machen. Wir beschäftigen uns heute mit den letzten Kapiteln im Markus-Evangelium. Damit wir einen besseren Überblick über das Markus-Evangelium haben, habe ich diese Übersicht mitgebracht. Da sehen wir die 5 Hauptteile vom Markus-Evangelium in den Kapiteln 1 bis 9. Zeige ich mal hier. Geht gerade nicht. Ist nicht schlimm, ihr seht's. In den Kapiteln 1 bis 9, da geht es um Jesu Wirken in Galiläa. Das, was er dort getan hat. Er hat Wunder vollbracht, viele Menschen von ihren Krankheiten geheilt, einen Sturm gestillt, ein Mädchen von den Toten auferweckt, ist auf dem Wasser gelaufen, hat Brot und Fisch vermehrt. Das ist in diesen Kapiteln. Und am Ende von seinem Wirken in Galiläa macht er sich dann auf den Weg nach Jerusalem. In Kapitel 10 lesen wir von den Dingen, die Jesus auf dem Weg nach Jerusalem gelehrt hat. Es geht da um Dinge wie die Nachfolge, wo er erklärt, was es heißt, ihm nachzufolgen. Und heute wollen wir die letzten Kapitel näher in den Blick nehmen. Und das sind alles Kapitel, die sich in Jerusalem abspielen. In der heutigen Hauptstadt von Israel. In den Kapiteln 11 und 12 geht es um die Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten, mit den führenden Juden. Und Jesus jagte die Händler aus dem Tempel, er stieß ihre Tische um, er nahm kein Blatt vor den Mund. Er lieferte sich Streitgespräche mit den Pharisäern und sie versuchten ihn durch hinterlistige Fragen zu überlisten. Im Kapitel 13 finden wir dann seine Endzeitrede, wo Jesus über die Dinge gesprochen hat, die kommen werden. Er sagte, seine Anhänger werden Verfolgung erfahren, es werden schreckliche Dinge passieren, aber es wird auch der Zeitpunkt kommen, wo Jesus wieder zurückkommen wird. Er wird wiederkommen und darauf sollten seine Anhänger vorbereitet sein. Dann die letzten Kapitel 14 bis 16, die handeln von Jesu Leiden, Tod und seiner Auferstehung. Er wurde verraten, verhaftet, verleugnet, verurteilt und verspottet. Am Kreuz starb unser Herr. Und in diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel in 2 Teile. Dieser Vorhang hatte das Allerheiligste im Heiligtum vom Rest getrennt. Und Gott öffnete dadurch den Zugang zum Allerheiligsten, den Zugang in seine Gegenwart für uns Menschen. Jesus wurde begraben und ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Davon lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 6, dass ihn nach seiner Auferstehung 500 Menschen gesehen haben. Jesus' Tod und seine Auferstehung sind die wesentlichen Bestandteile der Botschaft, die wir weitersagen möchten. Wenn wir jemanden den Weg zur Errettung erklären, dann sollten wir unbedingt Jesu Tod und seine Auferstehung weitererzählen. Im Jahr 1966 fand eine Evangelisationskonferenz in Berlin statt. Und bei dieser Konferenz hat man einmal definiert, was ist eigentlich Evangelisation? Evangelisation kommt ja von dem Wort Evangelium, die gute Botschaft. Das heißt, die gute Botschaft weitersagen. Und bei dieser Konferenz hat man das dann auch definiert. Man hat gesagt, Evangelisation ist die Verkündigung des gekreuzigten und auferstandenen Christus. Das gehört beides zusammen, Jesu Tod und seine Auferstehung. Das ist der Inhalt unserer Botschaft. Wir sprechen über Jesu Tod am Kreuz, der Vergebung für unsere Sünden bewirkte, und wir sprechen über seine Auferstehung, seinen Sieg über den Tod. Jesus lebt, und durch seine Auferstehung wissen wir, dass wir ihm vertrauen können, dass er die Wahrheit gesagt hat. Wir wissen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. In Markus Kapitel 16, dem letzten Kapitel, Vers 15, da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Geht in die ganze Welt und verkündet die gute Nachricht allen Menschen. Und wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Das ist der Missionsauftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Und in Matthäus Evangelium, da wird dieser Auftrag auch nochmal genauer beschrieben. Hier sehen wir, was da steht. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wenn wir uns diesen Auftrag Jesu einmal genau anschauen, dann werden wir feststellen, es gibt vier Verben, sozusagen vier Aufträge, die da enthalten sind. Wir sehen die hier, ich habe sie mal gelb markiert. Jesus sagt, geht, macht, tauft und lehrt. Und wenn man sich jetzt dann mal den griechischen Text zu dieser Stelle anschaut, dann wird deutlich, dass diese vier Aufträge, die es da gibt, nicht einfach gleichwertig nebeneinander stehen, sondern das griechische Wort für macht die Menschen zu meinen Jüngern bedeutet mathetoisate. Und dieses Wort ist diesen anderen Verben übergeordnet. Es ist also nur ein Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und wie können wir diesen Auftrag umsetzen? Indem wir zu den Völkern gehen. Indem wir sie im Namen des dreieinigen Gottes taufen. Und indem wir sie lehren, alles das zu befolgen, was Jesus gelehrt hat. Das ist der Missionsauftrag. Und dieser Auftrag, der galt nicht nur den Jüngern damals bei Jesus, sondern er gilt auch jedem von uns heute. Alle, die wir Nachfolger Jesu sind. In der ganzen Geschichte galt er immer für alle Jünger Jesu. Wie geht es dir, wenn du über diesen Auftrag nachdenkst? Was für Gedanken hast du? Bist du da begeistert und bist du damit beschäftigt, diesen Auftrag umzusetzen? Oder fragst du dich eher, wie soll ich das denn schaffen? Ich habe doch gar keine Begabung für Evangelisation. Wenn du so denkst, dann kann ich dich beruhigen. Der Auftrag, er gilt nicht nur dir allein. Er gilt uns allen zusammen. Jesus spricht hier nicht einen einzelnen Jünger an, der das jetzt alles schaffen soll, ja? Sondern er spricht alle Jünger an. Er redet im Plural, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Er spricht sie alle an und deshalb gilt auch der Auftrag der ganzen Gemeinde, auch unserer Gemeinde. Wir dürfen uns dabei gegenseitig unterstützen. Wir dürfen füreinander beten. Wir dürfen uns dabei ermutigen und uns mit unseren Gaben, die Gott jedem von uns gegeben hat, beteiligen, diesen Auftrag umzusetzen. Du brauchst nicht die Gabe der Evangelisation. Ich habe auch nicht die Gabe der Evangelisation. Aber darauf kommt es auch überhaupt nicht an. Sondern jeder von uns hat diese Berufung, diesen Auftrag umzusetzen, so wie wir es auch machen können. Jeder auf seine Art und Weise. Unser Ziel ist es, Jünger zu machen. Aber wie funktioniert das? Wie macht man eigentlich Jünger? Dazu habe ich eine Definition mitgebracht, was eigentlich ein Jünger ist. Damit man Jünger machen kann, muss man erstmal wissen, was ist eigentlich ein Jünger. Und diese Definition ist von Hermann Schwantner. Manche kennen ihn, er ist der Leiter von unserer Partnerorganisation Helping Hands. Und er hat Folgendes gesagt: Ein Jünger Jesu ist jemand, der sich ihm als Retter und Herrn anvertraut hat, der seine Lehre lernt und befolgt, der eine lebendige Beziehung zu seiner Gemeinde hat und daran mitarbeitet, anderen die gute Nachricht zu bringen. Das ist ein Jünger Jesu. Bist du so ein Jünger Jesu nach dieser Definition? Wir verfolgen das Ziel, Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. Und wenn die Menschen dann zu seinen Jüngern geworden sind, dann helfen wir ihnen dabei, wiederum andere zu erreichen. In anderen Worten, unser Ziel ist es, Jünger zu machen, die wiederum andere zu Jüngern machen. Jesus hat uns einen Hinweis gegeben, wie wir dieses Ziel erreichen können. Bei der Aufgabe, Jünger zu machen, gibt es ein Wort, das dafür eine zentrale Bedeutung hat. Das Wort ist Beziehung. Wir haben eine Beziehung zu Gott und wir wollen Menschen, zu denen wir auch eine Beziehung haben, in die Beziehung mit Gott führen. Im Markus-Evangelium gibt es einen wichtigen Abschnitt, der auf diese Beziehungen eingeht. Ihr könnt eure Bibeln dazu aufschlagen. Den Text findet ihr in Markus Kapitel 12. Das ist ab Vers 28. Die Überschrift heißt das wichtigste Gebot. Die Theologen der damaligen Zeit, sie wollten Jesus eine Falle stellen und so stellten sie ihm viele Fragen. Und dann lesen wir ab Vers 28. Ein Gesetzeslehrer hatte dieser Auseinandersetzung zugehört. Er war davon beeindruckt, wie Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte, und so fragte er ihn: Welches ist das Wichtigste von allen Geboten des Gesetzes? Jesus sagte: Das wichtigste Gebot ist dieses: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Das zweite ist: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese beiden. Jesus fasst in diesem Abschnitt die Gebote Gottes in einem Wort zusammen: Liebe. Seine Jünger sollen daran erkannt werden, an der Liebe zueinander. Die Liebe ist also unser Erkennungszeichen. Und es macht einen großen Unterschied, wie wir miteinander umgehen. Wenn wir andere zu Jüngern machen möchten, dann sollten wir diesen Aspekt niemals vergessen. Es geht darum, anderen in Liebe und Respekt von Gottes Liebe weiterzuerzählen. Aber vielleicht fragst du dich jetzt, wie kann das denn jetzt praktisch aussehen? Wie kann es gelingen, Menschen zu Jüngern zu machen? Jesus hat es uns im Missionsbefehl ja bereits erklärt, was wir tun können. Er sagte, gehet hin zu den Menschen. Wir alle kennen jemand, der Jesus noch nicht kennt. Wir haben Beziehungen zu Arbeitskollegen, zu Freunden, zu Familienangehörigen, zu Nachbarn, die ohne Jesus leben. Und wenn Jesus nun sagt, gehet hin, bedeutet das, dass wir Zeit mit diesen Menschen verbringen. Dann bedeutet das, dass wir Beziehungen zu ihnen aufbauen und vertiefen. Es geht darum, diese Person für Jesus zu gewinnen. Bete, dass Gott das Herz dieser Person weich macht, dass diese Person offen ist für das Evangelium, für die gute Botschaft. Und wenn du merkst, dass dann diese Person offen ist, dann lade sie doch ein, zu einer kleinen Gruppe dazuzukommen. Dort kann sie andere Christen kennenlernen und durch das Bibellesen auch Jesus kennenlernen. Jesus hat auch gesagt, tauft sie. Wenn jemand sein Leben Jesus anvertraut hat, dann ist es wichtig, dass diese Person im Glauben gefestigt wird. Dafür haben wir unseren Glaubensgrundkurs, den wir zur Vorbereitung für die Taufe haben. Jede Taufe ist ein Grund zur Freude. Und wer sich taufen lässt, macht damit öffentlich deutlich, dass er zu Jesus gehört. Wenn du Christen kennst, die vor kurzem so eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, dann ermutige sie doch, an unserem Glaubensgrundkurs teilzunehmen, dass sie sich auch taufen lassen. Und wir wollen diesen Kurs auch jedes Jahr anbieten, wenn Leute da sind, die das in Anspruch nehmen möchten. Und als drittes hat Jesus gesagt, lehret sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Wir wollen im Glauben wachsen. Wir wollen nicht da stehen bleiben, wo wir sind, sondern uns weiterentwickeln im Glauben. Wir wollen die Bibel besser kennenlernen, um auch zu wissen, was Jesus gelehrt hat. Das machen wir zum Beispiel momentan durch den Power Ladies Kurs, der gerade stattfindet. Aber auch durch das Gemeindetraining, das wir gehabt haben. Das hilft bei diesem Aspekt. Es geht darum, geistlich zu wachsen, um dann auch an den Punkt zu kommen, an dem wir unsere von Gott gegebenen Gaben einsetzen, um anderen zu dienen und um auch anderen zu helfen, dass sie auch geistlich wachsen können. Wir wollen andere darin anleiten, Jesu Lehre zu verstehen und sie zu befolgen. Nun kommt unsere Predigtreihe zum Markus-Evangelium zum Ende. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann lies doch noch die letzten Kapitel vom Markus-Evangelium in diesem Monat. Und Gott hat uns ein besonderes Geschenk gemacht. Davon lesen wir, auch bei Markus. Er hat uns seinen Sohn, Jesus Christus, geschenkt, der sich selbst hingegeben hat, um an unserer Stelle den Preis für unsere Sünden zu bezahlen. Er starb am Kreuz, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Durch Jesus werden wir gerettet und wir bekommen das ewige Leben. Das ist das Geschenk der Gnade, das Gott uns macht. Nenne mir mal ein Geschenk, das besser ist als dieses Geschenk. Es gibt keins. Es ist das Beste, was es gibt. Lasst uns die Menschen in unserem Umfeld für Jesus gewinnen, damit auch sie dieses Geschenk der Gnade für sich in Anspruch nehmen können. Lasst uns Jünger machen, die wiederum andere zu Jüngern machen. Amen.